Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Dadurch, dass das heutige Gespräch etwas länger ist als die vorherigen, möchte ich heute nur eine ganz kurze Intro geben. Und zwar, in der heutigen Folge spreche ich mit der Schauspielerin, Synchronsprecherin und Label Noir-Mitglied Della Dabulamanzi. Und es ist ein Gespräch über Druck und Empowerment, über ein bereits geschriebenes Skript und eigene Geschichten, über Malala und Precious, über einen internen Radiosender, die eigenen Ressourcen und eine immerwährende Hoffnung. Und schon wünsche ich euch jetzt viel Spaß und Inspiration beim Hören des heutigen Gesprächs. Mit großer Freude im Herzen möchte ich die heutige Gästin, meine heutige Gästin vorstellen, die wunderbare, bezaubernde, amazing Della Dabulamanzi. Herzlich willkommen zum Podcast, Della.
Danke, danke, Tupoka. Vielen Dank.
Der erste Podcast seit der Beginn der Corona-Krise, den wir wieder live, also von Angesicht zu Angesicht mit großem Abstand.
Oh ja, mehr als 1,50.
Mehr. Aufnehmen. Aber wie schön, dich zu sehen.
Ja, voll schön, dich zu sehen. Ich bin voll happy.
Ja cool. Ich bin auch so am Lachen, weil wir gerade beim Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass wir dieses Jahr nicht verstehen. Was ist los mit 2020?
Absolut. Ich habe ja gedacht so, okay, 2020 ist das Jahr der Entfaltung.
Ja.
Ich bin dieses Jahr 40 geworden.
Ja.
Und deswegen war ja klar, so mein Vorsatz ist, ich bin jetzt ich entfalte mich. Es wird das Jahr der Entfaltung so. Ja, ja, aber ja. Was damit irgendwie alles hochgekommen ist, das ist ja Wahnsinn. Also was ja. Es braucht, um sich entfalten zu können oder was da alles mit entfaltet wurde.
Es ist also, ein eine Eruption der Entfaltung, sagtest du gerade.
Eruption der Entfaltung, es ist so krass.
Ich bin auch 40 geworden und ich dachte vorher so, oh, wie geil, 2020 wirst du 40, 20 plus 20, also es passt alles und auch so dieses I'm doing me now.
Ja, genau.
Und so, und dann denke ich, diese, also es ist kosmisch, spirituell, weltweit absolut das verrückteste Jahr ever. Mhm. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, will ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist Schauspielerin. Du bist Synchronsprecherin und du bist Mitglied des Kollektivs Label Noir, ein Kollektiv schwarzer SchauspielerInnen.
Genau.
Genau. Möchtest du noch was hinzufügen? Du bist natürlich noch viel mehr.
Ach so.
Aber die, ja.
Mir ist immer bewusst geworden, Unternehmerin.
Ja.
Einfach zu checken, ja, stimmt irgendwie die ganzen Sachen, die man voranbringt oder ich versuche voranzubringen mit Label Noir oder ich selber als Schauspielerin. Mhm. Das ist eine Unternehmung.
Ja.
Und Mutter.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja. Also ich freue mich wahnsinnig, dich bei To Podcast zu haben oder dass du ja, mir die Ehre erweist, zu To Podcast zu kommen. Das ist total schön. Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Wollen wir ganz kurz zurückgehen?
Mhm.
Am besten du fängst an.
Also, ich glaube, dass wir uns bei unserer Premiere kennengelernt haben.
Mhm.
Heimat, bittersüße Heimat, so 2010.
Ja,
vielleicht
kann
so.
Wow.
Im Premierenrausch, so, ja, hallo, hi, hi, hi. Das ist
stimmt.
So mein
ja.
Gefühl. Und dann jetzt noch mal mehr, weil du halt mit einer der besten Freunde meines Bruders liiert bist.
Und wir haben den Bund der Ehe sind wir eingegangen.
Ja.
Ja.
Ja,
genau.
Genau.
Und ja, und ich erinnere mich eben noch an diese eine Echo-Party. Also ich war zweimal auf einer Echo-Party und das eine Mal weiß ich, aber da haben wir nicht gesprochen.
Mhm.
Aber da habe ich dich von Weitem gesehen. Und du warst in so einer Traube mit anderen Frauen, weißen Frauen und dann warst du da und ich habe dich gesehen und ich dachte so, das ist doch die aus dem Fernsehen, die kenne ich doch und so. Und habe total gefangirlt. Aber ich habe mich nicht getraut, tatsächlich dich anzusprechen. Und dann ich dachte so, oh nee, das kann ich, traue ich mich nicht. Und es ist umso schöner, dass sich unsere Wege jetzt immer mehr dann im Laufe der Jahre gekreuzt haben.
Ja,
und
total.
Auch total schön, weil es hat fast so ein Family-Feeling, weil eben, genau, mein Mann und dein Bruder wirklich auch schon
20 Jahre, 30
ewig.
Jahre befreundet sind.
Ja, mhm. Ja. Ewig. Ich habe letztens gerade mal Fotos gesehen und das hat mich totgelacht. Wie jung die
beiden?
Noch waren. Ja,
ja?
Total.
Ja.
Also ich meine, die sind immer noch.
Ist immer noch, ja.
Das Black on Crack.
Black on Crack.
Aber ja, und das ist echt schön.
Mhm.
Und unsere Kinder spielen
unsere
jetzt gerade zusammen, ist auch voll schön.
Genau. Ja.
Ja, wunderbar. Und wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn jetzt in dieser verrückten Zeit, dem Jahr der Eruption? Wie bist du heute hier?
Überhaupt schön. Ja, ach, irgendwie gemischte Gefühle. Einerseits geht's mir gut. Es passieren wahnsinnig viele Sachen. Also einfach beruflich ist jetzt wahnsinnig viel passiert oder viele Sachen werden aufgeholt. Jetzt gerade nach der oder noch Corona-Situation, Lockdown etc. Mhm. pp. Da bin ich total dankbar für die ganzen Angebote, die halt kommen. Aber es ist halt wahnsinnig viel, das unter einen Hut zu bekommen. Dann privat mit Schulwahl für mein Kind. Dann
Der kommt jetzt in die Schule.
Oh, wow. Da die richtige Entscheidung zu treffen. Dann aber auch zu wissen, was das bedeutet, dieser Einschnitt. Zu sagen, okay, jetzt geht's los, in die Welt, in die nächste, ja, den Next Step sozusagen, da rauszulassen und nicht zu wissen, was ihn erwartet, aber natürlich schon eine Vorahnung zu haben, was ihn erwarten könnte und zu sagen, ja, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wie wappne ich ihn, wie wappne ich mich, sehe ich die Lehrer, Lehrerin richtig, oh, ich habe Angst.
Ja.
Ganz ehrlich, was das betrifft, da bin ich schon nervös und ich hoffe, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, kann ich dir total nachfühlen.
So.
Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist echt ein schweres Thema, ein schwieriges Thema.
Ja, und so bedeutsam für die nächsten Schritte, die er gehen wird und wir halt gemeinsam. Und
ja.
Also es gibt mir richtig viel sozusagen
ja.
Von Schichtkuchen, zu sagen, ey, irgendwie happy, irgendwie gut, ja, ich bin da privilegiert, sowieso, in der Situation, in der wir jetzt einfach als globale Gemeinschaft stecken.
Ja.
Dann andererseits, klar, die politische Situation, dann jetzt einfach nochmal mit George Floyd natürlich, was da jetzt einfach alles nochmal losgetreten wurde, da zu gucken, oh, was ist denn meine Haltung dazu, wie gehe ich damit um, das ist diese Welle, es ist so eine riesige, dynamische, emotionale Welle und da zu gucken, wo bin ich da, wie verhalte ich mich dazu?
Genau,
Wie passe ich auf mich auf, dass es mir gut geht? Mhm. Will ich drüber reden, will ich nicht drüber reden?
Ja.
Ja, ist wahnsinnig viel.
Wie geht's dir? Also Schichtkuchen klingt auf jeden Fall gut. Ja. Es ist, ich habe schwer Worte dafür, also was so passiert. Ich sag auch, ich hatte so ein Gespräch, ein Insta-Live-Gespräch mit Max Herre und da hat er auch die Frage gestellt und das stellen ja auch jetzt gerade viele so, wie geht's dir in dieser Zeit seit George Floyd? Und ich sage immer, dieses Jahr hat eine Gefühlspalette von 10 Jahren gefühlt. Also alles, alles dabei, von kompletter Verzweiflung und Trauer und totaler Angst, aber auch von Freude und Motivation und Verbundenheitsgefühl und auch Einsamkeit. Also es ist alles dabei. Es ist ein, und deswegen kann ich mich gar nicht so festlegen auch auf so ein klares Gefühl, sondern es ist wirklich auch innerhalb eines Tages geht es hoch und runter und hoch und runter. Die letzten 3 Wochen habe ich sehr wenig geschlafen. Es war sehr viel Pressearbeit. Ich auch mehr als in den letzten 5 Jahren oder so habe ich in 3 Wochen gemacht. Und was ich aber auch merke, ist so, jetzt sind so die ersten, heute und gestern die ersten Tage, wo ich so ein bisschen runterkomme. Und plötzlich fühle ich viel mehr. Weißt du, ich bin so direkt nach diesem George Floyd, nach dieser großen Entsetzung, des großen Entsetzens, in so einen Macherinnen-Modus gekommen. So go, go, go. Ne? Und dann plötzlich war es eben auch tausende Anfragen. Und also ich war die ganze Zeit so im Machen und da fühlt man sich ja selbst nicht so richtig. Und jetzt so in den letzten 2 Tagen merke ich, dass eben auch so größere, schwerere Gefühle jetzt so, dieses Nachtrauen. Ja, so ein bisschen so. Verrückt.
Ja, glaube ich, absolut. Absolut.
Same. Ja, aber im Großen und Ganzen geht es mir natürlich auch gut. Also wie du auch sagst, privilegiert. Wir haben eine Wohnung, wir sind gesund, wir haben uns als Family, ich habe ein tolles Netzwerk. Und ja, also wie gesagt, alles.
Das ist einfach alles, ne? Das ist echt einfach alles an Gefühlen, was man fühlen kann.
Ja.
So eine hohe Präsenz, glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. So in mir, in meinem Körper und diese ganzen Fragen, die aufkommen. Aber jetzt halt dann auch die Blicke, die kommen im Sinne von, werde ich jetzt mehr gesehen als schwarze Frau oder erstmal überhaupt als schwarze Person? Schaut dieser Mensch mich jetzt an, dieser weiße Mensch, als mich als Privatperson.
Als Individuum.
So. Als Individuum, genau. Oder weil ich als Schauspielerin bin, hat es mit einer gewissen Präsenz zu tun. Oder ist es jetzt, oder ist eine schwarze Frau, die betroffen ist.
Ja.
So. Und, und sozusagen, oh, ich sehe sie jetzt. Aber an was für ein Sehen ist das, frage ich mich auch da wiederum. Kannst du da irgendwie so mitgehen? Hast du auch irgendwie so was Ähnliches erfahren in letzter Zeit?
Auf dem, was interessant ist, dass ich oh, jetzt stotter ich rum. Also, ich bin in letzter Zeit nicht so sehr viel unterwegs gewesen und dann sind wir von A nach B im Auto oder so gefahren. Aber ich hatte jetzt mehrfach, hatte ich mich getroffen mit, ich hatte mich ja getroffen mit Aminata Belli, Aminata Touré und Alice Hasters und dann saßen wir dazu zu viert und es war total schön und es war so ein ganz starkes Gefühl der Verbundenheit. Wir haben uns ausgetauscht und gelacht und geweint und also alles. Und aber wir wurden sehr viel erkannt von Menschen. Und das war sowas, eine ganz neue Erfahrung für mich, dass ich jetzt in den letzten 2 Wochen, wenn ich rausgegangen bin, mehrfach die Erfahrung hatte, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, bist doch und dein Buch oder das oder und das waren total schöne Begegnungen, aber es hat mich auch so, what me? Also das ist eine ganz neue Erfahrung. Ja, ne? So. Und deswegen weiß ich nicht genau, ja, also ich weiß nicht, ob das mir jetzt auch auffallen würde, dieses gesehen werden, wenn ich jetzt nicht gerade zu diesem Thema eben sehr viel auch öffentlich sprechen würde. So. Aber generell merke ich, dass in Deutschland jetzt sowieso gerade so eine Tür offen ist, wo ganz viele schwarze Menschen gesehen werden und gerufen, also so angerufen und eingeladen und
ja, ist es auf jeden Fall auch.
Und ich, ich weiß auch nicht, wie ich es finde. Also ich finde es natürlich toll. Also ich finde es super toll und wichtig. Ne? Ja. Aber uns gab es auch schon vorher.
Das ist es.
Und ich finde es total toll, dass wir, und natürlich wären wir ja doof, wenn wir jetzt auch nicht unsere Themen jetzt, wo wir irgendwie die Möglichkeit haben, unsere Themen zu benennen und wo auch Menschen uns zuhören und so. Das ist total toll und total wichtig. Gleichzeitig habe ich immer so einen kleinen ziehenden Schmerz im Herzen, weil ich denke so, wir waren auch schon vorher da. Mich gibt's schon seit 40 Jahren. Oder dann gibt's schwarze Menschen in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert.
Also,
und wir haben auch diese Sachen schon gesagt, schon ganz lange. Und dass diese Wehmut hängt immer so ein bisschen mit dabei, bei aller Freude, die natürlich auch ist.
Ja, und dann halt dann auch einfach so die Befürchtung, dass es halt, oder ich hoffe auch, dass es halt einfach anhält. Also ich merke, ich habe Angst vor dem Trend. Dass es halt irgendwie so, okay, jetzt hat man seine 5 Minuten, so, und dass daraus aus diesem Schmerz eine gewisse Form von Aneignung oder so passiert, ja. Also man hat seinen Schmerz, man trägt ihn nach außen, man macht es sichtbar, was man aber schon von Jahren und immer wieder gemacht hat und was dann immer abgegriffen wurde und daraus wurde dann eine gewisse Marke gemacht, es wurde umgedeutet, es wurde zu einem Profitprodukt, wie sagt man, so umgewandelt sozusagen und da merke ich, oh, ich kann diese Gefühle noch nicht so ganz genau sezieren, aber da ist diese ziemlich große Befürchtung einerseits, dass es passieren könnte, aber auch die Hoffnung, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo die Macht nicht mehr vorhanden ist, dass dann eine weiße kapitalistische Gesellschaft Profit draus schlägt so, und wieder irgendwie ihr eigenes draus macht.
Ja.
Und das finde ich gerade total schwierig, einzuschätzen, inwiefern man das Gefühl hat, oh, okay, man hat jetzt die Möglichkeit, wirklich als Subjekt wahrgenommen zu werden, so, und nicht mehr Objekt zu sein. Aber vielleicht ist es aber auch nur Schein. Das klingt jetzt so ein bisschen,
nee, total bei dir.
Das ist so ganz, dass es noch eine perfidere Form davon wird, der Aneignung.
Ja.
So. Aber vielleicht ist es der Scheidepunkt, wo es jetzt darum geht, so, ey, nee, an dieser Stelle wird es nicht mehr passieren, weil die Transparenz größer ist, weil man jetzt vernetzter ist, weil wir jetzt einfach einen Status haben und an Sichtbarkeit erkämpft haben, zu sagen, okay, da sind wir jetzt und jetzt sind wirklich wir an der Reihe. So, wir lassen uns nicht mehr von A nach B schieben, beziehungsweise wir wissen ganz genau, was passiert und wir haben die Macht, das hat man davor schon gewusst, aber jetzt hat man auch die Macht, da einzuschreiten und es nicht so weit kommen zu lassen. Aber das ist jetzt gerade so dieses Gefühlsgewabel, wo ich so denke, okay, ich brauche doch Zeit, um das wirklich genau für mich zu definieren, was es ist. Aber ich habe jetzt den Mut, dieses Gefühl ernst zu nehmen und zu versuchen zu artikulieren, weil es hat so ein großes Misstrauen da. Ja? Ich traue leider fast dem Ganzen halt irgendwie nicht. Aber die Hoffnung ist trotzdem da und es passiert trotzdem was Gutes. Ja, das ist halt immer wichtig. Das ist so ambivalent alles.
Ja, also ich lache einfach, weil es mir total genauso geht und ich, wie gesagt, auch mehrmals gefragt wurde, ja, glaubst du, dass das jetzt nachhaltig ist? So. Und natürlich hoffe ich das. Ich hoffe das mehr als alles andere. Ich meine, wie viele schwarze Menschen müssen noch sterben? Wie viele, wie viele Geschichten müssen wir noch erzählen und uns legitimieren und uns erklären, damit es endlich eine große Wandel gibt? Und wir sind, glaube ich, schon an einem richtig guten Punkt. Also ich habe schon das Gefühl, wir sind an einem Punkt, wo wir noch nie waren.
Ja, ja.
Und das will in mir, mein euphorisches Kind will raus und will so, ja, und dann hält mich aber auch so eine Kraft zurück, die sagt, die mich irgendwie schützen will, glaube ich, vor so einer ganz großen Enttäuschung. Und ich hatte jetzt auch so immer wie so ein Bild vor Augen, so wie, es ist so eine Spalt, so eine Tür ist auf.
gegangen und ich habe so Angst, dass die wieder zugeht. Mhm. Und fände es total schrecklich. Und um mich da zu schützen, habe ich auch so ein bisschen so ein fatalistisches, so naja, mal abwarten. Und ob es nachhaltig ist, wissen wir ja erst, wenn es danach ist. Also das kann ich ja gar nicht sagen. Und es liegt ja auch nicht an uns. Also auch natürlich, aber es liegt vor allen Dingen eben an weißen Menschen, die jetzt eben diese Wahl, die sie haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, tagtäglich aufs Neue treffen. Auch wenn der erste Buzz, sag ich mal, vorbei ist. Auch wenn jetzt der Sommer kommt und wir irgendwie im Park beim Picknick. Also, we're still black. Und ja, ich hoffe, dass weiße Menschen nicht vergessen, dass sie weiß sind oder so. Also ich weiß nicht. Also ja.
Ja, ja. Und dass sie aber und dass sie auch Täter sind. So. Das ist, da merke ich irgendwie, das ist jetzt ganz wichtig. Das ist, ja, andersrum. Ich freue mich natürlich auch genau irgendwie über diesen Spalt und ich freue mich auch einfach in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass da ein Bewusstsein nochmal geschaffen wurde, dass da wirklich ernst gemeinte Fragen kommen, dass eine große Empathie da ist, dass eine gewisse Sorglosigkeit geringer wird, Schrägstrich Ignoranz. Mhm.
Ja.
Und
ja,
das merke ich auch. Die Wissensressourcen sind vorhanden, die Bücher sind vorhanden. Ich kriege Fragen jetzt auch, oh, was soll ich denn lesen? Wie kann ich mich denn jetzt weiterbilden? Und das finde ich einfach großartig und total wertvoll. Und in diesem Zuge wünsche ich mir dann auch, dass das halt einfach von der weißen Seite auch nochmal sichtbar gemacht wird. Ja. Ja. Wie ja, wenn wir jetzt irgendwie als schwarze Persönlichkeiten in die Medien gehen, präsent sind, über die Erfahrung zu sprechen, wünsche ich mir genau auf der anderen Seite, dass die Weißen auch über ihre Erfahrungen sprechen, wie es ist, rassistisch sich zu verhalten.
So. Ja, total.
Und dann, glaube ich, dann kommen wir dem Ganzen halt einfach nochmal einen Ticken näher. Nicht, dass wir schon wieder sagen, das ist passiert, jenes ist passiert und das ist passiert, etc. pp. Sondern das muss jetzt einfach Hand in Hand passieren.
Ja, und wenn dann oder parallel wir auch über Intersektionalität nachdenken würden, also das ist ja auch ein Schritt oder es ist gar nicht der nächste Schritt, sondern parallel muss das ja auch passieren. Es gibt viel zu tun.
Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig ganz viel alle zu tun. Ja, ja, ja. Das ist aber es ist gut, weil ich meine, jetzt sind wir uns bewusst dessen, also ein Gemeinschaftsgefühl ist da und das ist total wertvoll.
Ja. Ja.
Und dass man halt bewusst noch mehr gewisse Allies eingehen kann und dann gerade irgendwie auch als Schauspielerin ist es sehr, sehr zutragend, dass man es jetzt ein Ticken einfacher hat oder es eine Mauer des Widerstandes weniger geworden ist, Gehör zu finden. So. Also es kann jetzt keiner mehr sagen, ich wusste es nicht. So, es, ach so, wirklich? Ach, du hast Rassismuserfahrung gemacht oder ich bin, könnte mich eventuell rassistisch verhalten haben oder ach, so weiß ist doch die deutsche Medienlandschaft doch gar nicht.
Ja.
Oder wir tun doch schon und machen schon oder ach, die hat es doch gar nicht gegeben oder die gibt es nicht. Filmemacherinnen, Theatermacherinnen, also alles, was es da gibt. So. Und das ist gut. Also da kann jetzt keiner mehr sagen, mein Name ist Hase, ich wusste von nichts. So. Und dafür lohnt sich das sowieso, aber einfach nochmal umso mehr und dass es bis in die Politik vorgedrungen ist.
Ja.
Und ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, gleich auch noch viel mehr, noch mehr zu hören, auch über deine Reise. Du hast es ja jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert. Und ja, total gespannt auf deine Projekte und deinen Werdegang und so weiter. Du hast ja zwei schwarze Eltern und wir haben ja vorhin auch noch über darüber gesprochen, also vor dem Podcast, als unsere Kids hier rumgelaufen sind, haben wir ganz kurz so darüber gesprochen, wie wir auch groß geworden sind. Und ich Ja, ich wollte fragen, wie erinnerst du dein Aufwachsen? Welche Botschaften hast du bekommen von deinen Eltern? Welche Stärkungsbotschaften oder generell Botschaften zum Thema Rassismus und im Umgang damit? Ja, wenn du davon erzählen magst, würde ich mich freuen.
Also ich bin in Köln-Weiden geboren, aufgewachsen. Und damals in den 80ern waren wir die einzige schwarze Familie, was einfach schon so für sich steht. In einem Viertel haben wir gewohnt, was eine gut bürgerliche Hochhaussiedlung war, so in der Art. Und das heißt, jeder kannte uns. So, das war so klar. Und deswegen war es natürlich so einerseits immer, wie verhalte ich mich halt außen und wie verhalte ich mich zu Hause, beziehungsweise wie ist das Leben zu Hause. Und zu Hause war es definitiv so, dass Rassismus von Anfang an ein Thema war, weil meine Eltern das halt einfach fast tagtäglich erlebt haben und es uns jetzt nicht irgendwie im Filter haben weitergeben wollen oder können oder sich nicht dessen bewusst waren, wie die es weitergeben müssen, aber es war klar, okay, wir leben in einer rassistischen Welt, so, ihr müsst besser sein als all die anderen. Ihr müsst darauf achten, wie ihr euch verhaltet. Also ihr, ich habe noch zwei ältere Brüder. Es ist halt so, dass es hieß dann immer, ja, die Weißen, die wollen uns unterdrücken, die sind nur neidisch, sei stolz darauf, wer du bist und was du bist und we will overcome. Also meine Mutter war da besonders sehr hinterher und sehr empowering und für mich war es ja teilweise auch so, ich wusste nicht immer, was gemeint war, aber ich wusste, es hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und weil ich natürlich meine Erfahrung gemacht habe, als kleines Kind im Sandkasten, will dann mit einem anderen weißen Kind halt spielen und die Mutter, die weiße Mutter mit einem weißen Kind kommt, also die Mutter vom weißen Kind, läuft auf das Kind zu und nimmt das Kind aus dem Sandkasten. Und oder dass es da natürlich noch das N-Wort mir mit 5 Jahren an den Kopf geworfen wurde und wo ich zu meiner Mutter gegangen bin. Mama, was heißt denn das? Warum sagen die das denn alle zu mir? Und da hat sie mir gesagt, hey, they don't know better.
They don't know better.
They don't know better. So. Und ja, also einerseits zu Hause war es halt echt Little Ghana. Vom Essen her. Wir hatten immer viele Gäste, viel Besuch da. Meine Mutter hat immer nur gekocht. Es wurde sich ausgetauscht. Musikinstrumente hingen an der Wand. So habe ich einfach nur mal so Gedanken drüber gemacht. Ja, das war an sich richtig behütet und ein Kosmos für sich. Und draußen war die andere Welt. So. Aber da wurde immer gesagt, wenn du rausgehst, pass auf. Aber auch im Sinne von, wir sind die einzigen Schwarzen hier. Mhm. So, behave. Okay. Ja. Mach keinen Fehler. Das war echt mal so wie so ein Eiertanz. Und mir ist da mal was passiert. Mit 11 Jahren ungefähr. Wir hatten so ein riesiges Einkaufszentrum in unserem Ort, Vorort. Und, um es kurz zu fassen, ich wollte ein Geschenk kaufen für einen Klassenkameraden, wo ich auf eine Party eingeladen war. Und die Typen fand ich auch ganz aufregend und toll. So, und habe richtig irgendwie den Kopf zerbrochen. Was kann ich ihm schenken? Und bin da halt dann in diesen gewissen Laden halt reingegangen. So, okay, ich hole das und das und das. Und habe mir halt so einen Schlüsselanhänger um den Finger getan. So. Und dann dachte ich, nee, ich kann jetzt diesen Mini-Billardtisch nicht kaufen. Ich glaube, das habe ich schon zu Hause. Ich muss die Schwester anrufen. So, um rauszugehen aus diesem Laden zur Telefonzelle in der 3. Etage in diesem Einkaufszentrum. So, ich hatte diesen Schlüsselanhänger noch am Finger.
Oh, okay.
Ja, das heißt, da kam halt natürlich irgendwie dieser Tipper auf die Schulter. So, kommen Sie mal mit. Oder komm du mal mit, da war ich ja noch 11. Ja, und das war dann das Ding, die Polizei wurde gerufen, weil ich wegen vermeintlichen Diebstahls da erstmal so festgehalten wurde. Und es war so, oh mein Gott. Und in diesem Einkaufszentrum, nachdem halt die Polizei kam, bin ich halt durch dieses Zentrum gelaufen. Das war echt am anderen Ende, um zur Tür und zu diesem Ausgang zu kommen. Ich zwischen diesen 2 Polizisten und alle gucken und alle wussten, ah, das ist doch die Tochter von den Gagbos. So war mein Mädchenname. Und ich wusste schon, das gibt Ärger. So, weil es ist nicht einfach so, dass jetzt ein kleines Mädchen was mitgenommen hat, sondern es ist dieses schwarze Kind, das da was geklaut hat. Und meine Mutter, die war sauer, als die Polizei mich dann so vor der Tür so abgeladen hat, beziehungsweise da ist ihre Tochter und sie hat das und jenes halt so gemacht. Und die Wut in den Augen meiner Mutter, das war halt einfach, ich habe dir doch gesagt, du musst dich benehmen, wie eine schwarze Familie, das darf nicht sein, bam, 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 bam. Und ich habe dann erstmal, meine Mutter hat einen Kalender genommen, im Nachhinein ist sehr witzig, aber die hat einen Kalender genommen, das war Januar. Sie hat einen Kalender auf den Tisch gelegt und geschrieben, Della, Hausarrest. Fieber, Della, Hausarrest. Bis Dezember, also ein Jahr Hausarrest. Aber es war ein aus Versehen, es war nicht wirklich, etc. pp. So, aber das ist das, was es halt dann bedeutet, oder bedeutet hat, ein Aushängeschild sein zu müssen, oder sich perfekt verhalten zu müssen, damit man halt nicht angreifbar ist, dass man sich beweisen muss oder hat beweisen müssen, dass man integriert ist, dass man Teil der Gesellschaft ist, dass man makellos ist, dass man das nicht das Bild erfüllt, das einem Schwarzen zugeschrieben wird. So.
Und die Perfidität dessen macht mich so wütend. Dieser Druck, diesen zugeschriebenen Bildern nicht entsprechen zu wollen mit aller Kraft, damit man irgendwie gut überlebt. Und während du so erzählst, denke ich auch, meine Frage ist sofort, ob ein elfjähriges weißes Mädchen mit langen, glatten, blonden Haaren, zum Beispiel blauen Glitzeräuglein, auch mit der Polizei abgeführt wird. Also ich meine, ne, also wenn du irgendwie erklärst, oh, es ist ja hängen geblieben, es ist ein elfjähriges Kind. Und meine Frage ist sofort, und die werden wir natürlich nicht beantworten, aber sie lingert sofort in meinem Hinterkopf, dass ich denke, wäre das dann auch passiert? Und dann dazu noch dieser Druck, unter dem eben auch deine Eltern gestanden haben müssen. Und dann du, wow.
Es war der Horror. Ich habe gerade wieder eine Gänsehaut. Aber ja, das ist es, genau. Und das ist ja fortlaufend in der Schulkarriere, im Sinne von, ich bin als 13-Jährige auf Partys eingeladen worden von Abiturienten, wo ich im Nachhinein halt erst auch verstanden habe, ich habe mich schon gewundert, also währenddessen so, komisch, scheint ja ziemlich cool zu sein oder so. Ja. Und dann im Nachhinein zu verstehen, so, nee, weißt du, die wollten eine Schwarze auf der Party.
Ja, so wollten so einen Urban Cool Factor oder irgendwas, voll. I don't know.
Ja, und um halt wieder ein gewisses Bild zu entsprechen, Ideen zu entsprechen und so. Und das ist halt echt so eine Kontinuität, wo ich da einfach so hoffe, mich irgendwann immer mehr noch davon lossagen zu können, was natürlich auch ein Teil meiner Identität ist und wogegen ich ankämpfe, einen Beruf dagegen ankämpfe, weil die Zuschreibungen natürlich einfach da sind, noch da sind und leider noch eine Zeit lang da bleiben werden, so, und sich davon nicht von seinem Weg abbringen zu lassen und sich als Künstlerin es ist trotzdem wahrscheinlich trotzdem treu zu bleiben, so, oder überhaupt versuchen treu zu bleiben oder herauszufinden, was es ist, so aus sich herauszuschöpfen und sich nicht sich von den Zuschreibungen zu befreien.
Ja, es ist gar nicht witzig, aber ich muss gerade daran denken, ich hatte auch mit 15 oder 16 mal so einen Freund, also ich meine, es war ein paar Wochen, so ein weißer Freund und
ja, keine Ahnung, wir haben so gedatet und irgendwann hat er zu mir dann so gesagt, weißt du, ich bin irgendwie enttäuscht von dir. Ich so, okay, was denn?
Du bist gar nicht wie die Mädels auf MTV. Und daran muss ich voll oft, denke ich jetzt immer wieder so da dran, weil das knüpft ja auch an diese Erfahrung an. Und dass ich mich danach, ich habe nicht gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Ich bin voll toll. Sondern, dass ich echt mega in Stress gekommen bin. Ich habe dann so gleich, okay, Salt and Pepper Videos und was weiß ich. Und da
dachte so, ja stimmt, ich bin gar nicht wie die Mädels, schwarzen Mädchen auf MTV. Und das hat mich total gestresst. Und auch im Laufe dieser Entwicklung, was du jetzt gerade beschreibst, dieses sich trotz der Zuschreibung zu finden, und das passt vielleicht auch als gute nochmal Fortführung von dem, was du jetzt dann erzählst, auch über deinen Job, ist, dass ich das immer das Gefühl habe, als schwarzer Mensch in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen oder hineingeboren zu werden, ist wie direkt auf eine Bühne kommen, mit Spotlight an, aber das Skript ist schon geschrieben. Also es ist schon klar, was deine Story ist und wie du bist, exotisch und keine Ahnung, erst voll das süße Schokobaby und dann bist du irgendwie der Dealer oder die Prostituierte. Also es gibt so ganz klare so Zuschreibungen, auch was du nicht bist und was du nicht sein kannst. Und das trifft dich, also dieses Skript und dieses Spotlight trifft dich, bevor du selber überhaupt weißt, wer bist du eigentlich. Und das ist irgendwie so ein tagtägliches Finden und Suchen ist und auch über Jahre rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Aber du tust es nicht so frei, so als Individuum, sondern immer im Kampf mit diesen Zuschreibungen. Mhm. Und ich kenne auch, dass ich so verschiedene Sachen ausprobiert habe. Also so, okay, dann entspreche ich eben mal den Zuschreibungen und mach mal einen auf MTV. Mhm. Und dann merkst du aber, okay, ich bin aber auch nicht ich. Oder dann gehst du eben bewusst dagegen an und sagst, das bin ich eben gerade nicht. Und dann merkst du aber auch, das ist auch mega anstrengend.
Ja.
Und so rauszufinden, ich kann das sein, aber ich muss es nicht. Und dieses ständig unter so einer Höhensonne oder so, ich weiß es nicht, wie man es nennt, dieser White Gaze, das ist einfach vor allen Dingen anstrengend. Mhm. Ich merke auch, dass ich jetzt erst, ich bin ja auch, also wie gesagt, mit 40, anfange zu sagen, I'm done. Ich habe die Schnauze voll. I'm doing me now. Mit so aller Konsequenz. Und das ist ein Lernprozess. So.
Es braucht seine Zeit, weil genau das, was du gesagt hast, ist mir nämlich auch nochmal immer wieder passiert. Und dieses, ich habe gedacht, du wärst so und so und so und so und so. Und das hat mich dermaßen auch nochmal im Beruflichen getroffen und dekonstruiert sozusagen. Also ich dachte, ja, aber ich habe gedacht, ich hätte schon eine ziemlich gute Version von mir gefunden. Wow. Aber habe ich anscheinend nicht. Das heißt, ich muss nochmal lossuchen und losgehen und anklopfen und da auch nochmal zu gucken, wie habe ich mich denn zu verhalten in einem Lebensabschnitt, wo ich so dachte, ey, ich bin an sich irgendwie ziemlich cool und safe und bei mir und knüpfe ziemlich gut an mir an. Und dann werde ich Ende 20 wieder da reingeschubst und denke, okay, krass, wieder von vorne. Und dann ging es halt parallel dann einfach auch beruflich immer besser voran und dann mich mit dieser grundsätzlichen Frage wieder auseinandersetzen zu müssen und dann aber gleichzeitig seinen Weg ins Rampenlicht zu finden, zu suchen und sich da behaupten zu wollen und zu müssen, dann ist aber die Frage ja auch, wie? Mhm. So eine Zerreißprobe, weil die Stimmen im Kopf waren immer so, okay, nee, du musst jetzt einfach noch lustiger sein. Ah, nee, du musst jetzt ein bisschen mehr mammiger sein. Du musst mehr das und das und das sein. So. Ah, und immer noch einen draufsetzen. Mhm. Weil es reicht ja anscheinend ja nicht. Mhm. Ansonsten bist du langweilig, sonst bist du dieses, sonst bist du das. Mhm. Also Bullshit FM die ganze Zeit. Und du willst ja Radiofrequenz ändern, aber nein. Das ist so viele brutale Stimmen im Kopf. Und da immer wie so wie ein Schlag den Klaus. Nein, nein, aus der Drops kommt wieder raus. Und genau, und so kam es ja, glaube ich, dann auch so diesen Übergang auch zu finden zu Label Noir. Interessant, genau. Zu diesem Zeitpunkt bin ich auf Label Noir dann noch gestoßen.
Wo du so am Suchen auch warst und nochmal dich hinterfragen, genau. Obwohl.
Mhm. Das wird mir gerade nochmal so klar.
Ja.
Ja, stimmt.
Magst du davon erzählen, von Label Noir?
Ja, also Label Noir ist ein afrodeutsches Künstlerinnenkollektiv. Und wir machen Theaterproduktionen. Im Film sind wir halt auch zugange. Jetzt gerade so Dokumentarfilm ist in Produktion. Wir haben auch einige Workshops gegeben. Und 2009 ist es entstanden, aus dem Wunsch, das, was man irgendwie so alles, dem man halt irgendwie ausgesetzt ist, in einem geschützten Raum verarbeiten zu können, ein Ventil zu finden und sich künstlerisch auszudrücken. Und das wurde von Afia Diallo ins Leben gerufen. Und da war ich damals noch nicht dabei, aber auf jeden Fall Jonathan Aikens, Moses Leo, Lara Sophie Millard und dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, die aber auch nicht mehr dabei sind. Und die haben halt diesen Raum geschaffen, wo sie improvisiert haben, also im Sinne der Schauspielerei dann gearbeitet haben, Szenen entwickelt haben, Szenen nachgestellt haben, die denen in den, im Alltag widerfahren sind. Und das wurde halt dann festgezurrt, daraus wurden kleine feste Szenen und die wurden dann gespielt, vorgestellt im Frauen, heißt es nochmal, Susis, ein Begegnungszentrum.
Mhm, ja.
Und genau, und die waren alle dermaßen begeistert, dass sie halt dachten, oh, okay, das muss ein Auszug gewesen sein aus einem richtig tollen Theaterstück. Und das war dann sozusagen der Startschuss für Label Noir, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Stück daraus. Und Lara Sophie Milagro, sie ist halt Schauspielerin, Autorin, Opernsängerin.
Opernsängerin, wollte gerade sagen.
Genau, also, sehr, sehr inspirierend. Und sie hatte eh auch schon ein paar Szenen geschrieben und hat das zu einem Ganzen zusammengefügt. Wir als Spielerinnen haben dann auch was dazu beigetragen, weil in dem Stück gibt es auch Standortbestimmungen, wo jeder seine Perspektive zur Frage Heimat, bittersüße Heimat einbringen sollte. Und das wurde halt dann zu einem Stück. Mhm. So. Und damit waren wir halt unterwegs. Und das war genau halt dieser Punkt mit der Auseinandersetzung. Ja, wer bin ich? Wo bin ich? Was macht mich zu dem, wer ich halt bin? Für mich war es auch ein Thema, obwohl ich in Köln-Weiden Little Ghana hatte, kann ich kein Englisch sprechen. Mhm. So, und die Sprache meiner Eltern, weil sie sich entschieden haben, ah, okay, die Kinder müssen auf jeden Fall sehr gut Deutsch sprechen, haben es halt trotzdem weitergeführt, auch gehofft, dass wir die Sprache so aufgreifen, aber waren halt dann nicht so sehr hinterher. Mhm. Und das ist für mich eine Frage der Identität, natürlich die Sprache halt zu können.
Ja, voll.
Und das war dann sozusagen so mein Beitrag, dass ein Teil meiner Identität halt einfach fehlt, weil wenn ich in Ghana bin, bin ich ja die von drüben, weil ich kann ja nicht mal die Sprache sprechen. Und hier bin ich auch dazwischen. Aber mit diesen zwischen den Stühlen zu sein. Ja, genau. Also die große Frage.
Na, Label Noir, also Heimat, bittersüße Heimat, ist in meiner Auseinandersetzung so ein wichtiger Moment gewesen, weil es tatsächlich das allererste Mal war, dass ich schwarze Menschen auf der Bühne gesehen habe, also im Theater, in einem richtigen Theater in Deutschland. Und die auch noch über meine Themen gesprochen haben, über meine Lebensrealität, wo ich nicht im Theater saß und dachte, okay, da wird irgendwie Rassismus thematisiert, aber es wird wieder auf so eine komische, pornografische, voyeuristische Art und Weise thematisiert, wie es ja oft passiert, in so weißen Casts und dass dann quasi das eigentlich ein weißes Publikum adressiert ist, das dann so sagt, oh, schlimm, gut, dass das mal aufgezeigt wurde, aber sich gleichzeitig irgendwie auch davon distanzieren kann, weil so rassistisch wäre ich ja nicht. Und die schwarzen Menschen gehen wieder traumatisiert raus und das war das nicht. Ich habe gesagt, ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich wünsche mir immer, dass es irgendwann nochmal aufkriegt.
Ja, wir uns auch, weil jetzt ist die Zeit so.
Weil ich habe so viele junge Menschen auch, wo ich denke, so, ihr müsst da alle hin. Alle. Und ich erinnere mich vor allen Dingen auch an diese eine Szene, wo du und Lara auf so einer Parkbank sitzt und ihr seid zwei weiße Frauen und, ne? Nee. Doch, warte, ihr redet darüber, doch, das ist mega witzig, aber vielleicht kriegst du das nicht mehr zusammen.
Ich glaube, Deutschsein-Szene.
Ja, genau.
Wo man sich über seine Putzfrauen unterhält.
Ja, genau.
Ich kann ja gar nicht rassistisch sein, schließlich bin ich mit einem Afrikaner verheiratet.
Genau, dieser White Charity Blick, wo ihr euch gegenseitig so bestätigt.
Ja, genau.
Wir sind die guten Weißen und ich habe geschrien vor Lachen. Also ich danke dir und euch dafür, für dieses Stück. Das hat mich auf meiner Reise so empowert und so gestärkt. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Danke dafür, dass ihr da seid und das macht und auch weiterhin macht.
Dankeschön. Ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen, man kann das nicht sehen.
Ich auch. Berührt, aber es...
Ja, es ist eine sehr, sehr bedeutsame Arbeit gewesen und nachhaltig und weil jetzt passieren so viele Sachen, wo man so denkt, Moment, das haben wir doch vor 10 Jahren gespielt.
Ja.
So, ne? Dass das jetzt dieses auch das Gutmenschsein und so, das halt zu so thematisieren, und es fühlt sich wie so eine Wiederholung an teilweise. Mhm. Und da haben wir alle sehr, sehr viel von gelernt. So, ja.
Und wenn du so auf deine bisherige Karriere blickst, magst du, also auf jeden Fall ist Label Noir und dieses Heimat, bittersüße Heimat ein Highlight, so wie du es jetzt beschrieben hast. Magst du noch über andere Projekte erzählen, wo du das Gefühl hattest, so yes, weißt du,
ja,
wo du so als Großmutter irgendwann in deinem Schaukelstuhl sitzt und sagst so, Child, listen, ich hab damals so, also weißt du,
ja, so, ja, da macht man so einen kleinen Umriss aus verschiedenen Bereichen.
Mhm, sehr gerne.
Also einmal, was Label Noir jetzt noch betrifft, ein Projekt, worauf ich sehr, sehr stolz bin, ist Die Gelegenheit.
Mhm.
Das ist ein Format, das ich entwickelt hatte 2015, nachdem Viola Davis einen Emmy Award gewonnen hat und diese sehr empowernde Rede gehalten hat, dass sie nur die Chance hatte, den Preis zu gewinnen, weil sie die Gelegenheit bekommen hat, da die Rolle halt da war. So. Und dass sie auch gesagt hat, das, was eine schwarze Schauspielerin von einer weißen Schauspielerin unterscheidet, ist die Gelegenheit.
Mhm.
Und da ging halt so ein Raunen durch die afrodeutsche Filmindustrie. Und man musste jetzt irgendwie was machen. Dann über Facebook hat man dann eine Gruppe gegründet, so schwarze filmschaffende Community. Und das war dann erstmal für uns vereinzelte Schauspielerinnen und überhaupt Filmemacherinnen ein Awakening, sagen, mhm, wow, so viele gibt es, wenn man weiß, sie sind da, aber ja, wo kommt man zusammen und wie kommt man zusammen? Und dann halt einfach dann diese Ressource, diese Kraft zu nutzen und zu sagen, ja, okay, wir müssen jetzt was machen, wir schaffen uns unsere eigene Gelegenheit. Und da war dann die Idee, die ich so ersponnen hatte, ja, das heißt, wir müssen unsere eigenen Geschichten schreiben. Da müssen doch irgendwelche Drehbuchautorinnen da draußen sein. Und dann habe ich jetzt eine Ausschreibung gemacht, 2015 oder 16, dass ich halt welche suche und dass dann diese Geschichten, also Auszüge davon, in einem Rahmen von Schauspielerinnen gelesen werden und dass man halt Menschen aus der Filmindustrie einlädt. Der erste Anlauf ist sehr sympathisch verlaufen, also nicht viel besucht, aber war super sympathisch und sehr charmant und total aufregend, aber schon so empowernd, weil es einfach, und alle ein bisschen so zaghaft, ja, soll ich jetzt irgendwie mein Stück einreichen oder nicht? Und überhaupt, und wird wertvoll, wertschätzend damit umgegangen und so. Mhm. Und nach dem ersten Anlauf, die Carina war da. Carina Griffin war da. Und die hatte dann ein, zwei Jahre später Black Lux im Bahnhofs Nonninstraße veranstaltet, ein, yeah, Festival. Und hat gesagt, ey, ich fand das so toll damals und so empowernd. Hier ist das Festival, hier ist die Bühne.
Ja.
Und da waren es gleich zwei Tage. Und das war dann vom BFFS, das ist ein Bundesverband für Film- und Fernsehschauspieler. Die haben es auch mit beworben und plötzlich überall so, oh, da ist die Gelegenheit, was ist denn das?
Mhm.
Und da haben wir zwei Tage lang ein ausverkauftes Haus gehabt. Und es war auch wieder so schön und so empowernd. Und die Leute sind gekommen, die wollten wissen, what's the story? So, und dann waren wir auf dem Max-Ophüls-Preis, so vorletztes Jahr.
Was ist das?
Das ist ein Nachwuchsfilmfestival, so das, mhm, wichtigste Filmfestival, also für den deutschen Nachwuchs in Saarbrücken. Und die hatten ihr Jubiläum, ihr 40. 2018. Und genau, und die haben uns dazu eingeladen. Beziehungsweise, ich habe es beworben und die meinte, das passt super irgendwie in diesen Rahmen hinein. Und das war dann so irgendwie so ein Highlight und
oh,
es war richtig gut. Und da haben wir echt dicke Fische aus der Filmindustrie dorthin bekommen, die auf dem Podium saßen, die interviewt wurden. Und das war auf jeden Fall ein ganz sehr empowernder Moment. Dann, okay, weil es jetzt noch Label Noir ist, jetzt.
Das ist sehr empowernd. Ich war da auch übrigens, an dem Ausverkauften da im Ballhaus.
Ach, ja, natürlich.
Ja, Simon, ja, und ich waren da und es, ja, war mega, oh, mega toll. Und ich muss auch sagen, dass ich, also natürlich weiß ich, es gibt schwarze SchauspielerInnen und auch schon länger, aber also, was habe ich jetzt gerade heute früh gehört? You cannot be what you cannot see.
Mhm.
Und dass ich tatsächlich auf diesem, also
beim Schauen von diesen, da wurden ja auch so Stücke vorgetragen und von euch, also von SchauspielerInnen vorgelesen, die dann auch schwarze DrehbuchautorInnen geschrieben haben, RegisseurInnen, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich in dieser weißen Welt groß geworden bin, nie darüber nachgedacht habe, dass es natürlich auch schwarze DrehbuchautorInnen geben muss und RegisseurInnen. Ne, mein kleines Hoffnungsbereich ist dann, oder mein kleiner Bereich, wo ich mich so, ah ja, Schauspielerin, das ist wichtig. Aber dann irgendwie schwarze Intendanz, schwarze DrehbuchautorInnen, schwarze MaskenbildnerInnen. Also diese ganzen so wichtigen Positionen, die natürlich auch nochmal die Geschichten verändern und die eigene Geschichten und Perspektiven mitbringen. Das war für mich so ein wichtiger Punkt bei der Gelegenheit, das einfach auch nochmal mir ins Bewusstsein zu ziehen.
Ja, dito, also ja, absolut.
Großer Moment für euch, toll. Ja. Toll, freue ich mich.
Ja, danke schön. Ja, das war richtig. Weil auch ich bin ja auch immer diesen Prozess, Wandlungsprozess und Verstehen, also Prozess des Verstehens, weil ich ja natürlich von meiner Perspektive der schwarzen Frau erstmal gucke und als Schauspielerin, dass ich erstmal als Schauspielerin dann halt einfach die Möglichkeit haben will zu spielen. Und dann, was du jetzt auch gesagt hast mit Maskenbildnerin etc. pp. Also selbst, was heißt selbst ich, für mich war es auch eine Möglichkeit, zu lernen und zu sehen, wo die Defizite sind, die mir davor halt auch irgendwie vorenthalten wurden, weil ich es einfach nicht besser wusste. Also es war echt so Learn in Progress. Und das hat auch jedenfalls einiges losgetreten. Und genau. Und halt weitere Highlights sind dann jetzt unabhängig von Label Noir ein Theater oder zwei Theaterstücke, die ich gespielt habe am Atze-Theater. Atze Musiktheater. Eins besonders ist Malala, und das läuft auch noch, und das ist die Geschichte von Malala Yousafzai in der Regie von Gökçen Güntel, und ich spiele die Hauptfigur, und das ist ja die Geschichte von einem 14-jährigen Mädchen, das von den Taliban in den Kopf geschossen wurde, weil sie sich für Bildung einsetzt. Und sie hat diesen Attentat überlebt und ist auch die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Stück für mich. Halt einfach aufgrund der Message sowieso, dann das, wie ich besetzt wurde, und dass es halt ein Kinderpublikum ist. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, und ja, Kinder abzuholen und mit denen ins Gespräch zu gehen, und das machen wir dort mit unseren Stücken dort immer, weil ich da eher auf die politischen Stücke gebucht bin, und danach mit den Kindern in Austausch zu gehen, zu fragen, ob die alles verstanden haben, ob die oder die Eindrücke zu sammeln, die sie gewonnen haben, und dann halt auch einfach unterstützend zu sein in dem Weltbild, das sie schon haben, und es halt einfach mit zu unterstützen und zu formen und zu begleiten. Und das ist etwas, wo ich merke, oder wenn ich mir die Frage stellen müsste, was sozusagen für mich persönlich einen Mehrwert hat. Das ist auch schwer, Blödes aufzuwiegen. Das ist genauso wichtig, aber einfach Kindertheater. Yeah. So, ne? Weil es einfach um Bildung geht und kulturelle Bildung und die Kinder da abzuholen, eine Vorbildfunktion zu sein. Und ey, Topoka, ich an den Gedanken, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, weil wenn da einfach schwarze Kids im Publikum sind, und die gucken mich an und ich gucke sie an, wir sagen, ja, wir sehen uns. So. Und du weißt ganz genau, was in ihrem Kopf vorgeht. So, warte mal, die spielt jetzt Malala Yousafzai. Wir haben uns in der Schule ein bisschen vorbereitet. Die sieht aber anders aus, aber sie kann spielen. So, und sie spielt so, dass ich mich berührt fühle und so. Aber meint mal, die ist wirklich Schauspielerin? Wie kann das sein? Und dann vielleicht der sehnsüchtige Blick, ah, okay, cool, oder ermutigenden Blick ist es andersrum, aber dann die Möglichkeit.
Die Gelegenheit, da ist sie.
Die Gelegenheit, yes. Dass sie halt irgendwie so schöpfen kann, zu sagen, ey, man kann auf der Bühne stehen, ich könnte vielleicht auch auf der Bühne stehen. Also diese Vorbildfunktion. Und das ist so wichtig, wenn ich irgendwie in Neukölln zur Bibliothek gehe, da bin ich auch schon angesprochen worden, dann von Kids, von Jungs mit türkischer Migrationsgeschichte und so, irgendwie auch so, ja, ich kenne sie irgendwo her, sie spielen noch Theater, sie haben doch mal lange gespielt, es war voll gut, ey, es war voll gut. Oh, so, wie kann man denn Schauspieler werden? Und das ist etwas, wo ich denke, boah, dafür liebe ich diesen Job, und das ist ein Highlight. Und weil das ist genau das, was halt einfach noch so am Kranken ist, weil ich habe auch als Jurorin jetzt gearbeitet für den Deutschen Schauspielpreis. Mhm. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen die Nominierten bekannt gegeben. Und es gab das von 132 Filmen habe ich ca. 60 gesehen, wurde aufgeteilt.
Okay,
krass. Das war dann in der Lockdown-Zeit. Also ohne Lockdown weiß ich nicht, wie ich es geschafft hätte. Das war eine Menge noch. War mega. Und es gab so drei Filme, wo mein Sohn hat mitgucken können. Und unter anderem dann Abel Name It, so Benjamin Blümchen. Und er da auch so mittendrin auch so meinte, oh Mama, warum ist denn da keiner schwarz und ja alle weiß? Mhm. So. Ja. Beim anderen Film hat es auch gesagt, beim anderen hat es auch gesagt. So. Ja. Es gab andere Filme, wo es ein bisschen mehr Diversität gab, aber die waren natürlich jetzt keine Kinderfilme.
Ja.
So.
Das ist so.
Und das ist etwas, ich denke, okay, 2020, serious, lalala, irgendwie, das darf nicht sein, da muss sich etwas ändern. Und ich weiß, da passiert auch gerade was, aber es muss einfach noch viel ernster genommen werden. Es muss eine Auseinandersetzung stattfinden mit der Gesellschaft, mit unserer deutschen Gesellschaft, weil wenn sich die Filmakademie zum Beispiel auf die Fahnen schreibt oder in ihrer Vereinssatzung steht unter anderem drin, dass sie den deutschen Film fördern wollen, dann müssen die sich hinsetzen und überlegen, was ist denn der deutsche Film oder was macht den deutschen Film aus?
Genau.
So, wer gehört zum deutschen Film?
Ja. Ja.
Und da geht's los.
Und also ich finde es auch nochmal so berührend, dieses, wie ich ja schon so oft gesagt habe, aber Heilung eben auch transgenerational passiert. Dieses, woran ich auch andocken kann, was für ein schönes und bewegendes Gefühl es ist, wenn schwarze Kinder dich sehen und du ihnen was mitgeben kannst und dadurch, dass sie wissen, dass du in einer bestimmten Position bist, irgendwie das für sie selber das Gefühl entsteht, das kann ich auch. Und so, also dieses so Aufschauen klingt blöd, aber einfach auf eine Generation vor dir schauen kannst und so einen Role Model Effekt haben kannst. Und das stelle ich mir echt so toll vor auf der Bühne. Und auch nochmal auch der Aspekt, dass gerade im Schauspielbereich, ist meine Wahrnehmung, gibt es, also wenn es schwarze Frauen gibt, oft auch eben Lightskin schwarze Frauen, ne? Und auch, wo Darkskin-Frauen auch nochmal stark unterrepräsentiert sind. Und auch da ist einfach mega empowernd, ist für schwarze Mädchen, wenn sie dich sehen.
Ne? Also. Ja, absolut, absolut. Und aber noch das Problem dazu ist ja dann, oder ich muss jetzt einfach so daran denken, auch dann bei Lightskin-Kolleginnen, dass sie halt, dass denen auch abgesprochen wird, dass sie afrodeutsch sind. So, das heißt, du bist viel zu hell für das, was wir erzählen wollen. Oder so sieht eine afrikanische, in Anführungsstrichen, Frau halt aus. So, ich habe einen Spruch gehört, das wurde mir direkt ins Gesicht gesagt, aber ich habe es trotzdem mitbekommen, dass ich zu amerikanisch aussehen würde. So, ja. So viel Gülle, ich kann es gar nicht anders bezeichnen.
Oh Mann.
Und, na klar, es vermischt sich jetzt so ein bisschen, weil natürlich, genau, es ist total wichtig, dass man da diese Vorbildfunktion hat und dass es diese Möglichkeiten gibt und jetzt ist einfach dieser Gedanke da und wenn die dann in dieser Position sind oder dann diese Berufswahl getroffen haben, habe ich jetzt einfach schon das vorweggenommen, was die gerade noch irgendwie erwarten würde, so, ne, okay. Womit man immer umzugehen hat.
Yeah.
Dann wieder
yeah.
zum Thema Zuschreibungen yeah. oder diese Rolle, diese Bühne, auf die du geboren wurdest und was du dann zu erfüllen hast.
Mhm.
Also wie Truman Show irgendwie.
Also, um das, damit ich das richtig verstehe, also dieses Gefühl von, toll, ich bin ein Role Model und ich bin ein Vorbild, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich sichtbar bin, öffnet das auch wieder Räume für nachkommende schwarze Menschen, die in diesen Positionen wollen und gleichzeitig dieses, oh, okay, aber die erwartet einiges.
Ja, genau.
Ja, also das wird nicht einfach so. Das hat viele Barrieren, also diesen Schmerz, der da vielleicht auch.
Genau, das war noch so mit drin, das hat sich so vermischt,
ja.
Genau.
Ja.
Okay, so, dass das gleich mitschwingt. Sofort so Alarm.
Ja.
Aber nein, trotzdem machen, unbedingt machen.
Ja.
Und wir sind ja auch in dieser Zeit, wo diese Präsenz da ist, wo wir sichtbar sind, wo unsere Stimmen gehört werden, die schon immer da waren. Und in den Institutionen sind natürlich jetzt auch einfach EntscheiderInnen, die POCs sind, die jetzt auch so sagen, okay, wir sind hier und jetzt machen wir das nach meinen Regeln. Ja. Ne, also einfach diese breit aufgestellte Präsenz. Und daher Hoffnung ist einfach der beste Begleiter, ist ja die Hoffnung, die beste Begleiterin und Motivation. Mhm. Ich bin da auf jeden Fall schon guter Dinge. Aber es ist natürlich irgendwie immer so.
Aber es ist immer zögerlich. Genau, es ist so wie Eis, wo man nicht weiß, hält es.
Ja,
genau. Eine Sache, du machst ja auch viel SynchronsprecherInnenarbeit. Was ich auch total spannend finde, ich durfte ja jetzt Exit Racism selbst einlesen, zum Beispiel, ist jetzt überhaupt nicht Synchronsprecher, aber allein. Und in so einem Studio zu sitzen und dann so deinen Text einzulesen. Und ich fand das total toll. Ich habe gedacht, oh, wenn ich mal noch einen anderen Job will, dann wäre das so, SprecherInnen-Sachen so einlesen. Und weil man irgendwie in diesem Studio ist, das wie so eine eigene Kapsel, eigenes Universum. Und nur mit sich und der eigenen Stimme und so, fand ich eine total abgefahrene, tolle Erfahrung. Vielleicht können wir als Vorletztes noch mal kurz auf diese Jobs, also wie bist du dazu gekommen? Hast du da eine SprecherInnen-Ausbildung gemacht und was sind da so deine Highlights oder deine Erfahrungen?
Hauptsächlich mache ich Synchronsprechen, also so Hörbuch habe ich noch nicht gemacht, da habe ich auch so meinen Respekt vor. Und ich bin reingerutscht.
Okay.
So. In meiner Schauspielausbildung hatten wir mal ganz kurz einen Workshop Synchron. Und da hat meine Dozentin damals gesagt, ah, Dela, du kannst alles spielen und Foto machen, aber bitte kein Synchron. So, ein Rhythmusgefühl.
Okay. So, wow.
Also, okay, gut. Ja, und dann war aber mein allererster Job, Freshes, das Leben ist hart.
Ah,
und ich bin gecastet worden dafür. Und das Negative beiseite, die Stimme war halt da, don't ever do it. Und deswegen bin ich auch hingegangen und ich mache es jetzt einfach, kriege jetzt nochmal Bestätigung von außen, naja, wird schwierig, aber so war es dann nicht, es hat geklappt. Und das Krasse war, ich habe irgendwann mal im Bett liegend, Samstagmorgens die Zeitung gelesen, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber eine Tageszeitung, und habe die Kritik über Precious, das Leben ist hart, gelesen. Und dachte, boah, krasser Film, oder? Klingt sehr interessant. Kurz darauf kam halt diese Casting-Anfrage. Ich war so, krass. Moment mal.
Wow, ja, starker Film.
Sehr starker Film. Gleich die Hauptrolle, also davor nie synchron wirklich gemacht, dann die Hauptrolle. Und das war so mein Einstieg.
Bam, bam, zu der Schauspiellehrerin.
Ja, genau. Tschüss. Und das war ein großes Happening. Die ganzen Leute, Freunde eingeladen. So, okay, wir gehen alle ins Kino. Und wir hören uns gemeinsam jetzt irgendwie die deutsche Variante an. Und Das war krass. Also es war richtig, richtig schön. Und also das war ein sehr, sehr wichtiger Moment und eine sehr wichtige Produktion. Dann also viele tolle Sachen. Black Panther.
Just dropping it. No. So ganz nonchalant. Black Panther, by the way. Hammer, du hast die
Okoya.
Die krasseste, finde ich.
Voll, ja, so eine starke Frau.
Ja.
Lässig, cool, smart.
Ja.
Unbezwingbar. Und das war. Also ich war total dankbar für den Job, weil dann auch die Produktionsfirma sich Gedanken gemacht hat, die Synchronfirma, dass es halt wichtig ist, afrodeutsche Stimmen dort zu besetzen und zu versuchen, so nah wie möglich am Original zu sein, was halt auch nicht immer ist, aber es wird immer mehr, auch da wird ein Bewusstsein geschaffen. Und dann halt das dann, als die Premiere war von Black Panther, da gab es ja halt dieses Happening im Wedding, so im Kino, und das war dann noch im Original, wo wir es gesehen haben. Aber es war, oh mein Gott.
Ja.
Wir haben es gefeiert. Es war Party. Weißt du?
Das war
ein Moment, der war so empowernd. So.
Ich glaube, irre. Also ich habe Black Panther, ich glaube, im Kino dreimal gesehen oder so, im Original. Und dann aber auch, ich glaube auch im Wedding, und es war auch organisiert von Each One Teach One, diese für Jugendliche, Kids und Jugendliche. Und mein Sohn war da auch mit und wir waren da, also mein Sohn und ich zusammen. Und das war der Kinosaal voll mit schwarzen Kids, Jüngeren und Älteren. Und die Älteren haben den Kleinen bei den schwierigen Szenen die Augen zugehalten. Okay, ist Augen zu. Und dann gesagt, und wie die Kids alle gejohlt und geschrien. Und dann noch deine Stimme aus dem Äther. Und es war einfach eine der empowerndsten Erfahrungen schlechthin, glaube ich. Also auch wenn ich an jedem Werk und an vielen Filmen, auch bei Black Panther, habe ich Kritikpunkte. Ne? Also ich bin jetzt per se nicht unbedingt so ein riesen Marvel-Fan und finde auch die Storys manchmal so ein bisschen, aber ich fand ganz viel, habe trotzdem ganz viel daraus gezogen und ganz viel, habe einfach, es war einfach so toll, diese Kids zu sehen, wie die das gefeiert haben, diese starken Frauenrollen und so. Also mega, mega cool. Und dass ich die Person kenne, das war natürlich das Interessante.
Ja, es war echt ein Highlight. Und also dafür bin ich total, total dankbar. So, und es führt sich auch noch echt dann fort, jetzt mit zum Beispiel Crazy Eyes von Orange is the New Black.
Orange is the New Black, genau.
Die ich gesprochen habe. Und dann als letztes, also viele kleine andere Sachen auch, aber auch andere große Sachen, ne? Genau, aber es geht jetzt um meine persönlichen Highlights. Was jetzt leider komplett untergegangen ist, ist die Geschichte von Harriet Tubman.
Da wurden wir für so ein Pre-Screening eingeladen, aber dann kam Corona.
Genau. Ach so, echt?
Ja, ja. Ich war so, yay, wir dürfen ein Pre-Screening als erstes sehen.
Ja, und ich habe halt Harriet Tubman gesprochen.
Und na, das wusste ich gar nicht.
Also die Plakate hängen da und die Kinos sind zu. So, das hat mir so viel bedeutet, das zu sprechen. Ja, ich hoffe, dass es vielleicht nochmal so seinen Weg reinfindet.
Ah, was für ein tolles Projekt.
Und das war auch einfach nochmal so wichtig, weil es ja darum geht, die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Von der schwarzen Frau, von der Sklavin, die sich befreit hat und andere Menschen in die Freiheit geführt hat. Genau. So, und das war halt echt auch nochmal so ein sehr, sehr bewegende Arbeit.
Ja.
Und zwischendurch war so, Schmerzpunkte, nee, will ich nicht rein. Und aber bin dann ermutigt worden, dann auch, komm, öffne dich und es ist wichtig. Und so, ja, ich weiß. Das ist dann immer total schwierig. Aber ja, ist auch mein Job. Und ich will natürlich auch dem, was heißt es, Ehregebühren oder dem es bestmöglich halt einfach umsetzen natürlich und dafür musst du dich halt irgendwie so aufmachen und das sind dann immer so sehr, sehr intensive Momente im Studio.
Ja,
Wahnsinn. Ja, machst du dich echt nackig.
Ja, ich hoffe, dass der Film, ich meine, der ist ja auch in den USA groß gelaufen und so, das kann nur aufgehoben und nicht aufgeschoben, also aufgeschoben sein und nicht aufgehoben so rum.
Ganz viele E-Mails schreiben an die Verleiher.
Ja, genau. Das muss kommen.
Ja.
Abschließend, also danke, dass du das geteilt hast. Und eigentlich würde dem jetzt auch noch viel mehr Zeit gebühren, aber mit Hinblick auf die Zeit habe ich noch eine letzte Frage. Und was für Projekten arbeitest du, wo du jetzt so sagst, okay, da steckt jetzt so voll mein Herz gerade so mit drin. Gibt es da ein Projekt, wo du sagst, oh wow, das steht jetzt an?
Ja, mit Label Noir. Wir hatten noch so ein paar Durststrecken in letzter Zeit und mussten uns neu finden und haben jetzt so neue Formationen an Leuten. Und seit 4 Jahren, ja, 4 Jahre ist es jetzt, arbeiten wir an dem Stück Emmett Till. Oh. Also das Stück ist fertig geschrieben. Wir wurden angefragt von der amerikanischen Autorin Claire Koss. Und seit 4 Jahren haben wir versucht, Gelder dafür zu kriegen, Geldakquise betrieben. Und letztes Jahr gab es dann tatsächlich mit vereinigten Kräften, haben wir einen richtig geilen Antrag gestellt und haben dann eine Zusage bekommen und dieses Jahr noch eine weitere Förderung. Und wir werden die Geschichte von Emmett Till auf die Bühne bringen.
Wow.
Und das ist jetzt eine sehr intensive und leidenschaftliche Arbeit und jetzt auch nochmal, es ist die Übersetzung gerade fertig. Wir hatten davor schon mal eine Übersetzung, die nicht ganz so funktioniert hat und haben es dann nochmal in Auftrag gegeben und dann beim Lesen jetzt in der Zeit. Ich musste so viele Pausen einlegen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja, stelle ich mir sehr, sehr, sehr nah an dem ganzen Schmerz, den wir eh gerade haben.
Das ist es, ja, absolut. Und dann natürlich dann auch so, wow, wie, also wirklich das Stück dann nochmal umso mehr zu fühlen und zu verstehen und dann aber auch festzustellen, so wow, wie bringt man da die Geschichte so rüber, dass, weil es sind natürlich viele, viele Triggers drin, so damit halt dann umzugehen, dass es dann aber auch für oder gerade für uns Schwarze, für POCs empowernd ist. So, also an dem Punkt sind wir gerade und sind viel am Probieren und Denken und Diskutieren und am Konzept erarbeiten. Und Emmett Till ist die Geschichte von einem afroamerikanischen Jungen, der 1955 von weißen Rassisten gelyncht wurde, nachdem er seine Mutter gedrängt hat. Er hat in Chicago gelebt, unbedingt seine Familie in Mississippi besuchen zu dürfen. Und die Mutter hat es dann letztendlich irgendwie so erlaubt. Und da gab es eine Situation, wo er mit seinem Cousin in einem Laden war und vermeintlich dann der Kassiererin oder der Ladenbesitzerin hinterhergepfiffen haben soll. So. Und das Ding ist auch, er hat gestottert. Und wenn er Sprachbarrieren hatte, hilft ihm das Pfeifen, so um über das Stottern hinwegzukommen.
Okay, denn also, das wusste ich gar nicht.
Und das ist dann sozusagen die große Frage, wie dem auch sei, was da jetzt so passiert ist. Aber er ist dann daraufhin von ihrem Mann und dem Bruder gelyncht worden, ein 14-jähriger Junge. Und die sind natürlich nicht belangt worden für ihre Straftat. Und das ist die Geschichte, die wir Anfang nächsten Jahres auf die Bühne bringen. Und das ist gerade unser Herzensprojekt, absoluter Herzensprojekt, und wo wir all unsere Kraft und Energien reinsetzen. Und wir werden dich bestimmt auch nochmal diesbezüglich fragen, zu sagen, ja, weil das ist, da brauche ich jetzt einfach ganz viel Input und Möglichkeiten, um zu gucken, wie kann das sehr empowernd werden.
Und was für eine traurige geschichtliche Kontinuität da aufgemacht wird, gerade jetzt nochmal, wo solche Taten natürlich täglich auch oder ganz oft weiterhin stattfinden, so, wo schwarze junge Menschen irgendwie ermordet werden, eben teilweise auch von der Polizei. Und ganz viel kriegen wir nicht mit, aber es gibt eben jetzt einige, die gefilmt werden, wenn man das so sieht. Und wenn man sich nochmal bewusst macht, wie lange es das schon gibt und was das für eine Tradition, in Anführungsstrichen, was für eine grausame, perfide Tradition das ist. Und wow, große Aufgabe. Und aber wenn das jemand gut hinbekommt, dann auf jeden Fall Label Noir. Und ich bin sehr gespannt und wünsche euch auf jeden Fall irgendwie einen guten Prozess da drin.
Ja,
so auch die Widerstandskraft zu finden, von die schwarze Menschen haben und so. Mich berührt in dieser Geschichte auch sehr die Haltung der Mutter von Emmett Till und die Kraft, die sie aufgebracht hat danach und so. Also, wow. Ja,
ja, ich habe auch Angst und ich freue mich da drauf. Ne?
Ja.
Und dann aber auch ganz wichtig, nochmal den Link nach Deutschland zu holen. Das ist mit einer Übersetzung sozusagen, Übertragung nach Deutschland. Mhm. Also wirklich zu sagen, das ist jetzt keine amerikanische Geschichte oder eine rein amerikanische Geschichte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sondern es ist eine universelle Geschichte und es ist auch eine deutsche Geschichte. Mhm. Und darauf aufmerksam zu machen und die Leute darauf hinzuweisen und dass man nicht nur versucht, die Schuld abzuschieben oder mit dem Finger zu zeigen, ja, die bösen Amerikaner,
genau.
So, das sind die Rassisten, wir nicht, wir sind irgendwie alle links und irgendwie gut Menschen. Nein, ist es nicht, so ist es nicht. Und das ist auf jeden Fall auch noch mit ein sehr, sehr wichtiger Beweggrund, die Geschichte hierher zu holen und die hier zu machen und die hier zu erzählen und dass es nicht als eine amerikanische Geschichte wahrgenommen wird.
Ja. So. Wow, sehr wichtig. Ja. Wow, okay, ich bin ja gespannt, dankbar für dieses Gespräch und habe auch, ich habe immer das Gefühl, oh Mensch, wir müssen eigentlich noch viel länger und ganz viel mehr reden und das werden wir sicher auch, du und ich, aber vielleicht nicht auf Band quasi.
Ja.
Aber ich habe noch eine abschließende Frage an dich.
Ja.
Und zwar, wenn mit Hinblick auf die Schwestern, die jetzt zuhören und vielleicht auch gezielt auf die Schwestern, die vielleicht auch darüber nachdenken, SchauspielerInnen zu werden, aber auch generell, was würdest du ihnen zurufen wollen, wenn du sie dir so vorstellst als Publikum jetzt, als physisches, was würdest du ihnen zurufen oder zuflüstern oder sagen?
An dem Punkt, wo ich jetzt selber gerade stehe, und was mich selber empowert, aus der Warte würde ich sagen, steh dir selber zur Verfügung. Du an erster Stelle. Guck erstmal, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht, was du brauchst, um existieren zu können. Und nicht nur zu existieren, sondern zu leben und erleben zu können und dass du dich gut fühlst. So. Und das halt jeden Tag, zumindest eine Stunde. Und dann kannst du rausgehen und dann hast du Kraft und die Liebe, um das dann zu machen, was du halt irgendwie gerne machen willst, verändern möchtest, wie auch immer. Aber um auf die Welt losgelassen zu werden. Also setz dich an erster Stelle, Quality Time, hör auf deinen Bauch. Hat oft recht, habe ich festgestellt. Ja. Öfter als der Kopf.
Ja, voll.
In dem Sinne. Und genau, ganz, ganz viel Selbstliebe. Das ist das, was ich flüstern würde und schreien und aufschreiben würde im Moment. Und pass auf dich auf und lass dich nicht instrumentalisieren. Aber wenn man bei sich selber ist, dann passiert das nicht. Mhm. Lange ausgeführt jetzt.
Wunderbar. Das ist es. Wunderbar. Hm. Dankeschön. Ich nehme das auch mit. Ja. Also jetzt als Zuruf, wo du mir gegenüber sitzt, weil auch das, ich merke, das brauche ich auch gerade.
Ja, deswegen, oh, das glaube ich.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Topoka, es war so schön.
Kann ich nur zurückgeben.
Das war so ein schöner, schöner, langer Moment.
Ja. Ein schöner Raum, auch ein ganz wichtiger Raum und ein schönes Gespräch. Und ich bin, wie gesagt, nochmal sehr geehrt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Ich fühle mich auch so, so sehr geehrt. Ich finde es so besonders, hier zu sein. So, den Raum finde ich super, so wichtig. So, ja, weil es einfach ein geschützter Raum ist. Und du machst es so toll alles. Und ich bewundere dich dafür. Und dass du so einstehst für uns alle. Ich bin dankbar für das Buch, für die Geschichten, fürs Teilen. Und wir machen die Welt zusammen besser.
Zusammen sind wir mehr.
Ja,
vielen Dank. Das alles gebe ich zurück. Danke für die Geschichten. Danke für dich. Danke, dass du Raum einnimmst und dir auch nicht nehmen lässt. Und noch mehr. Stop und noch mehr. Und ihr alle, wenn ihr jetzt nochmal Black Panther hört oder Orange is the New Black oder neue Projekte, Harriet Tubman Film oder Precious nochmal. Hier ist die wunderbare Della, die uns die deutsche Stimme dieser wunderbaren Menschen, ja, es fehlt mir das Verb, hereinbringt. Ich wollte jetzt so ganz toll, näher gebracht hat. Ich wollte jetzt so ganz toll abschließen. In diesem Sinne, seid fehlbar, seid einfach authentisch, seid, ja, seid ihr selbst. Ich schicke ganz viel Liebe an euch alle da draußen, ganz viel Heilung, ganz viel Kraft an meine Geschwister und ganz viel ja, Motivation für alle Verbündeten, die zuhören und alle, die dies werden wollen. Vielen Dank von mir, vielen Dank für uns, von uns, für uns.
An uns.
An uns. In diesem Sinne, schreibt uns gerne wie immer Feedback, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Schaut mal auf die Webseite von Label Noir oder auf die Webseite von Della selbst. Und mit diesen Worten schließe ich ab. Bis demnächst hier bei To Podcast.
Podcast. Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.